Ohne Block und Bleistift, der DJV-Podcast für NRW. Das ist der neue Podcast des Deutschen Journalistenverbands NRW über alle Themen rund um den Journalismus und den DJV in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Sascha Fobbe, herzlich willkommen zur dritten Folge. Heute geht es um Tageszeitungen und Lokaljournalismus, um Qualität im Journalismus und um Tarifverträge. Und dafür habe ich mir einen Interviewgast gesucht, der sich auch wirklich auskennt, und zwar Jürgen Primus. Der arbeitet seit fast 30 Jahren als Tageszeitungsredakteur in Dülmen im Münsterland. Hallo Jürgen, schön, dass du Zeit für mich und diesen Podcast hast.
Ja, hallo Sascha, sehr gerne.
Jetzt habe ich dich ja nicht nur deshalb gefragt, ob du mit mir diesen Podcast machen möchtest, weil du Tageszeitungsredakteur bist, sondern du engagierst dich ja auch im DJV NRW, einmal im Fachausschuss Betriebs- und Personalräte, und du bist auch noch in der Tarifkommission, die auf Bundesebene die Tarifverträge für die Tageszeitungen aushandelt, und das machst du auch schon eine ganze Weile, ne?
Ja, das ist richtig. Also ich habe Anfang der 2000er den Betriebsrat bei der Dülmer Zeitung mitbegründet und habe mich dann relativ schnell auch in der Betriebsratsfachausschussarbeit auf Landesebene beim DJV engagiert. Bin dort seit, ich weiß gar nicht, mittlerweile zwölf Jahren sowas, bin ich auch der Vorsitzende des Fachausschusses und habe da engagierte Kolleginnen und Kollegen, die mir bei meiner täglichen Arbeit helfen. Wir greifen unterschiedlichste Themen auf, unter anderem halt natürlich die Tarifgeschehnisse, und auch der Qualitätsjournalismus liegt uns natürlich sehr am Herzen.
Und wie gesagt, du arbeitest ja auch in der Tarifkommission mit, und das machst du auch schon länger.
Ja, das sind auch mittlerweile, ich glaube, rund 10 Jahre. Ich meine, dass ich 2011 damit begonnen habe, regelmäßig an den Tarifverhandlungen vor Ort teilzunehmen, die im Moment Corona-bedingt natürlich nur noch in Videokonferenzen stattfinden. Was viele nicht wissen, wir haben die Tarifverhandlungen aktuell wieder aufgenommen, sind dort allerdings noch in der Sondierungsphase. Das heißt, wir haben 3 Arbeitsbereiche gegründet. Einmal allgemeine Themen, und dann die Manteltarifthemen und die Gehaltstarifthemen. Ich gehöre der kleinen Arbeitsgruppe der Manteltarifthemen an.
Aha, also wenn wir schon mal auf dieses Thema kommen, der Tarifvertrag, also der Gehaltstarifvertrag, ist ja im Sommer 2020 ausgelaufen, also war zu Ende. Und dann gab es ja so einen Sondertarifvertrag mit Beschäftigungsgarantie, und ich glaube, dass der Tarifvertrag bis Ende des letzten Jahres wieder eingesetzt wurde. Und jetzt seid ihr schon wieder in normalen Tarifverhandlungen. Du hast gesagt, ihr habt kleine Gruppen. Was läuft da gerade so?
Ja, wir haben also kleine Gruppen gebildet, weil wir einfach vorsondieren wollen, wo die Reise hingehen kann, dass wir in einem ungeschützten Raum derzeit offen alle Themen ansprechen können, also sowohl was die Arbeitgeberseite, sprich der BDZV, der Bund Deutscher Zeitungsverleger sitzt dort mit 4 Vertretern und jeweils 2 Vertreter stellen die Gewerkschaften der Deutschen Journalistenunion in Verdi als auch der Deutschen Journalistenverband. Ich bin da zusammen mit der Kollegin Eickmann in der Arbeitsgruppe 2, die Manteltarifthemen behandelt.
Du hast gerade gesagt ungeschützt, aber du meinst wahrscheinlich in einem geschützten Rahmen. Das heißt, was ihr da besprecht, geht auch nicht nach außen.
Genau, das heißt, wir haben gesagt, jawohl, wir treten in Verhandlungen ein, was noch keine offiziellen Verhandlungen sind, weil wir ja kein Mandat haben, da irgendwas zu unterschreiben. Das ist ein ganz geschützter Raum, wo wir offen diskutieren können, was die einzelnen Seiten bewegt, was angesprochen werden kann dann in späteren großen Runden, damit wir da nicht dieses übliche Ballyhu mit 5, 6 Runden Vorlauf haben, sondern dort wirklich sehr, sehr schnell dann in die künftiger Arbeit eintreten können, um dann möglichst zielführend zu einem schnellen Ergebnis zu kommen.
Was glaubst du denn, wann die richtigen Verhandlungen aufgenommen werden können?
Also es hat jetzt in unserer Arbeitsgruppe 2 Videokonferenzen von jeweils gut 3 Stunden schon gegeben. Ich denke, wir werden noch eine Runde bei uns im Bereich brauchen. Realistisch ist sicherlich Juli, August, dass man da in normale Verhandlungen eintreten kann.
Okay, und dann wird ja auch der DJV darüber berichten, weil das darf dann ja auch in die Öffentlichkeit gehen, schätze ich mal.
Natürlich.
Wenn wir jetzt aber schon mal an dem Thema Tarife sind, es gibt ja viele Zeitungsverlage, die gar nicht mehr tarifgebunden sind. Ich habe auch gelesen, glaube ich, dass die Dülmener Zeitung auch gerade ausgetreten ist. Stimmt das?
Das ist richtig. Die Dülmener Zeitung hat sich auch dazu entschlossen, künftig die Tarifbindung aufzugeben. Wobei, also es gibt ja ungefähr 40 Tageszeitungen in NRW, wobei die Zahl klingt noch relativ groß. Man muss wissen, da sind viele, viele sehr kleine Titel dabei mit nur noch einer Redaktion. Und man muss natürlich auch wissen, dass es häufig nur noch pro Verbreitungsgebiet eigentlich eine Tageszeitung gibt, wo es noch mehrere Zeitungen gibt, haben diese oft die gleichen Lokalinhalte, siehe Dortmund oder Münster, wo die Westfälischen Nachrichten und die Münstersche Zeitung ja eigentlich gleich sind.
Okay, aber es sind ja von diesen Tageszeitungen nicht mehr so viele überhaupt tarifgebunden. Gibt es da in NRW überhaupt noch welche?
Ungefähr die Hälfte der Tageszeitungen in NRW sind noch tarifgebunden, wobei auch manche tarifgebundenen Titel seit Jahren neue Mitarbeiter nur noch in OT-Gesellschaften anstellen. Das sind zum Beispiel der Aachener Zeitungsverlag oder die Rheinische Post.
Macht es denn dann überhaupt Sinn, dass du Tarifverhandlungen mitverhandelst, wenn dein eigener Arbeitgeber nicht mehr tarifgebunden ist?
Zugesichert worden ist, dass zumindest bei uns im Haus, dass alle Tarifsteigerungen dann auch den Mitarbeitern, die noch vorhanden sind, also dass sie von den künftigen Tarifverhandlungen profitieren werden. Sprich, wir werden die Ergebnisse, die dort verhandelt werden, umsetzen. Anders sieht es dann eventuell aus für neue Kolleginnen und Kollegen, die bei uns eingestellt werden. Das müssen wir dann aber noch sehen. Wie gesagt, bei uns ist das noch sehr, sehr jung. Da sitze ich ja dann auch als Betriebsrat mit am Tisch und da werden wir genau ein Auge drauf haben.
Also auch selbst wenn, ich sage jetzt mal, ich Tageszeitungsjournalist wäre in einer Tageszeitung, die nicht mehr tarifgebunden ist, habe ich auch noch was davon, dass Gewerkschaften Tarifverträge aushandeln, oder?
Ja, natürlich. Also häufig wird natürlich schon da geschaut, was wird da verhandelt, was ist da ausgehandelt worden, was soll das bringen. Und man muss ja auch ganz ehrlich sein, in der Vergangenheit haben ja auch die Gewerkschaften schon mit einem großen Augenmaß Tarifabschlüssen zugestimmt, die durchaus ja auch Verschlechterungen mitgebracht haben. Wir haben ja in der Vergangenheit auch schon der durchaus schwierigen Phase, die in manchen Tageszeitungshäusern oder Medienverlagen die haben, dass da ja die Anzeigenerlöse wegbrechen, dass die Printauflagen halt sinken. Da haben wir ja schon mit sehr viel Augenmaß sind wir da den Verlegern entgegengekommen.
Also jetzt wollen wir aber das Thema Tarife mal verlassen, weil eigentlich wollen wir uns ja auch um Tageszeitung und Lokaljournalismus uns darüber unterhalten und nicht nur über Tarifverträge. Du hast gerade schon gesagt, Lokaljournalismus in Nordrhein-Westfalen, was die Tageszeitungen anbelangt. Es gibt viele Bereiche, wo es nur noch eine Tageszeitung gibt. Wenn ich mir so die Pressemitteilungen des DJV in den vergangenen Jahren ins Gedächtnis rufe, da ging es ja wirklich oft um das Zusammenlegen von Lokalredaktionen oder darum, dass Redaktionen ganz dicht gemacht worden sind.
Richtig, genau. Das ist ein großes Problem. Und das ist ja eigentlich auch ja, ein Teufelskreis. Ne? Aufgrund kontinuierlicher sinkender Printauflagen brechen die Einnahmen in den Verlagen weg. Und die Monetarisierung der digitalen Produkte, das schreitet nur schleppend voran. Und deswegen sehen viele Verlage dann als einziges Mittel, um noch einen Ausgleich zu schaffen, dass dann Personalreduzierung zur Kostenreduzierung halt stattfinden. Und das ist etwas, wo wir uns als Fachausschuss Betriebs- und Personalräte sowie Tageszeitungen, die ja seit vielen, vielen Jahren sehr gut zusammenarbeiten, gesagt haben, da wollen wir uns gegenstellen und haben einen entsprechenden Antrag an den Deutschen Journalistenverband, an den Bundesvorstand oder an den Bundesverband auf den Weg gebracht.
Auf das Thema kommen wir gleich nochmal zurück, auf den Antrag, der ja beim Gewerkschaftstag des DJV NRW im Mai behandelt wird. Ich möchte gerne mal nochmal zurück auf das Thema Redaktion und Zeitungslandschaft in Nordrhein-Westfalen. Du hast gerade gesagt, zum Beispiel die Münstersche Zeitung gibt es eigentlich gar nicht mehr. Da steht das Gleiche drin wie in der, Westfälischen Nachrichten sind das,
ist korrekt.
Ne? Münster, ja. Genau. Dabei heißt es doch, dass die Menschen sich auch gerade für das Lokale interessieren, weil ich sag mal, das, was im Mantelteil steht, das können sie auch im Internet lesen, aber die lokalen Sachen jetzt nicht so. Ist jetzt ja eigentlich total paradox, dass dann gerade da auch im Lokalen gespart wird, oder nicht?
Genau, also das ist ja auch eigentlich was mir nicht so ganz in den Kopf geht und wo ich mich halt versuche, dann halt auch entsprechend einzubringen, weil gerade auch Corona hat jetzt deutlich gezeigt, dass die Leute ja quasi schon eine große Sehnsucht danach haben, verlässliche Informationen aus ihrem Ort. Was bedeutet das für mich wirklich vor Ort? Wie werde ich beschnitten? Welche Maßnahmen muss ich beachten? Und. Kann ich auf dem Wochenmarkt, muss ich da eine Maske tragen? Ja, nein. Wie sind die Inzidenzzahlen bei mir im Kreis? Und dafür sind die Lokalzeitungen halt wichtig, dass da entsprechende, verlässliche, gut recherchierte Informationen an die Leser kommen. Und es ist ja so, wenn die Lokalzeitung nicht mehr vor Ort ist, viele sagen immer, ja, Mensch, es gibt auch noch den Westdeutschen Rundfunk oder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk allgemein oder überregionale Tageszeitungen, die werden das Thema wohl schon irgendwann aufgreifen. Nein, ich bin mir sehr sicher, wenn die Lokalzeitung Missstände nicht aufdeckt oder Themen anstößt, dann findet das einfach nicht statt. Ich habe da selber ein ganz gutes Beispiel. 2016 habe ich eine Geschichte recherchiert in Dülmen. Da ging es um einen chinesischen Flüchtling, der angeblich Flüchtling war, der wider Willen eigentlich als Asylbewerber in Dülmen in einer Flüchtlingsunterkunft gelandet ist. Wenn ich die Geschichte nicht gebracht hätte, die wäre nie publik geworden. Einige Tage später konnte man die in Kanada sowie in Japan in jeder Tageszeitung konnte man die lesen. Aber klar, den Anfang nimmt das immer im Lokalen, weil dann greifen irgendwann natürlich die überregionalen Medien das Thema auf, aber selber kommen die da nicht drauf, weil klar, so weit verästelt in die einzelnen Dörfer und Städte sind die überregionalen Medien halt nicht. Können die ja auch nicht sein, weil dafür das Personal dann auch fehlt.
Na klar, aber jetzt interessiert mich diese Geschichte doch, die habe ich gar nicht mitbekommen. Also ein Chinese ist als Flüchtling in der Flüchtlingsunterkunft gelandet, wo der gar nicht hingehört hat, oder wie?
Genau, der hat wohl, weil er auf mangelnder Sprachkenntnisse hat er wohl mal irgendwann sich bei einer Polizeistation gemeldet, weil ihm irgendwelche Papiere und Portemonnaie geklaut worden sind. Da hat man vor Ort gesagt, der will bestimmt einen Asylantrag stellen, hat den entsprechend behandelt. Chinesen, man weiß ja, Asiaten sind sehr zurückhaltend, die können schlecht Nein sagen. Und deswegen ist er dann ganz normal durch dieses Asylverfahren gelaufen und in Dülmen ist er dann irgendwann aufgeschlagen in der Flüchtlingsunterkunft und dort war dann zum Glück ein Mitarbeiter vom Deutschen Roten Kreuz, die Flüchtlingsunterkunft damals in Dülmen betrieben hat, die gesagt haben, der gehört doch hier eigentlich nicht hin. Und dann hat er über eine Handy-App, also so eine Übersetzungs-App, dann eigentlich rausgefunden, ja, in der Tat gehört er hier nicht hin, der wollte eigentlich was ganz, ganz anderes.
Und wie bist du an diese Geschichte gekommen?
Über die Polizei, weil die Polizei ein Ersatzdokument ausstellen konnte oder musste, dass er die Flüchtlingsunterkunft auch verlassen konnte, dass er entsprechend reisen konnte, weil ihm ja alle Papiere abhanden gekommen war. Und ich hatte das von einem Polizeibeamten gehört, weil ich damals noch sehr viel als Polizeiberichterstatter auch gearbeitet hatte.
Ah, und dann ging das von Dülmen aus in die Welt, diese Geschichte.
Genau, die ist bundesweit gelaufen und aber auch weltweit, also wo ich die nachher überall gesehen habe.
Und da stand wahrscheinlich nirgendwo Quelle Dülmener Zeitung.
Ganz am Anfang ein, zwei Mal und dann verlief sich das relativ schnell, das stimmt.
Traurig, weil du hast ja, finde ich auch zu Recht gesagt, vieles passiert ja im Lokalen, weil da sind die Menschen vor Ort. Ich sag mal, in Bonn oder Berlin oder sonst wo sieht man ja nicht, was in Dülmen so passiert. Wobei ich nochmal anmerken möchte, du hast gerade gesagt, regional, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und so, die kriegen das ja alle nicht mit vor Ort. Du hast schon wieder die Lokalradios vergessen.
Natürlich. Aber die haben natürlich auch meistens doch ein größeres Einzugsgebiet. Also wenn ich jetzt im Kreis Coesfeld, wo ich mich sehr gut auskenne, da gibt es ja insgesamt 4 Tageszeitungen, die das Gebiet abdecken, was Radio Kiepenkerl abdeckt. Die Kollegen da vor Ort und Kolleginnen sind sehr gut, auch vernetzt durchaus. Aber klar, wenn 4 Redaktionen daran arbeiten, erfahren die immer noch mehr als eine vor Ort.
Da gebe ich dir recht. Aber Lokales, klar, kann man nur im Lokalen auch recherchieren. Wie lange hast du damals gebraucht für die Recherche, für diese Geschichte?
Ich meine, damals so 1,5 Tage habe ich da recherchiert, weil ich musste da auch noch ein bisschen überall nachhaken, wo der zu Anfang aufgelaufen ist.
Hast du dich denn auch mit diesem Chinesen unterhalten können über irgendeine?
Nee, der war leider damals schon weg. Als ich die Nase da dran bekommen habe, war der schon wieder unterwegs. Und ich habe auch leider nie rausbekommen, was wirklich aus dem geworden ist. Ob er seine Europatour noch fortsetzen konnte nach Wochen oder ob er direkt wieder zurück in seine Heimat geflogen ist. Kann ich nicht sagen.
Weil der Urlaub vorbei war.
Genau, das denke ich.
Was für eine schöne Geschichte. Aber ich sage jetzt mal, 1,5 Tage für eine Geschichte zu recherchieren, das ist ja vielen Journalisten nicht gegönnt. Ich habe mir gerade auch noch mal das Panel angeguckt vom Journalistentag des DJV NRW vom Februar. Da gab es auch das Panel Terminjournalismus AD, mehr Qualität im Lokalen. Und da hieß es ja auch, wir brauchen mehr Journalisten, die auch Zeit haben zum Recherchieren und Schreiben, weil sonst gibt es keine Qualität. Siehst du das auch so?
Ja, genau. Also die Bundesregierung möchte ja den Journalismus durchaus fördern und das Bundeswirtschaftsministerium möchte ja im nächsten Jahr da auch 220 Millionen an die Verlage ausschütten. Und da haben wir dann aber gesagt, das darf nicht einfach nur dazu eingesetzt werden, um in Hardware und Software zu investieren und für Marketingzwecke, sondern das muss eigentlich in erster Linie als Anschubfinanzierung gedacht sein, um die Qualität und Attraktivität journalistischer Inhalte unabhängig vom Publikationskanal weiter zu steigern.
Jetzt sind wir wieder bei dem Antrag, von dem du eben schon gesprochen hast. Die Fachausschüsse, Betriebs- und Personalräte und Tageszeitungen, ihr habt zusammen einen Antrag für den Gewerkschaftstag fertig gemacht. Da geht es um die finanzielle Förderung von Lokaljournalismus, halt auch darum, dass nicht nur Digitales gefördert werden soll, sondern das soll an Bedingungen geknüpft werden. Kannst du mal erklären, was ihr denn da so im Sinn habt?
Ja, also es ist ja so, dass Verlage, Medienhäuser und Sender eigentlich versuchen, Journalismus mit immer weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu machen. Das hat natürlich zwangsläufig qualitative Einbußen zur Folge. Unserer Meinung nach sollten die vorgeschlagenen Förderkriterien Anreize schaffen, wieder mehr in Personal zu investieren. Das Förderkriterium Personalstärke könnte zum Beispiel an die Redaktionsstellen je 10.000 Einwohner, je Kommune im Berichtsgebiet gebunden sein. Das Förderkriterium Qualität könnte sein, dass der Anteil von kommunalpolitischen Mehrquellen, selbst recherchierten oder gesellschaftlich relevanten Berichten definiert wird. Und dann ist uns eigentlich auch noch wichtig, das Kriterium Tarifbindung da mit einzubeziehen, weil Häuser, die sich Wettbewerbsvorteile gegenüber tariftreuen Mitbewerbern auf Kosten ihrer Beschäftigten verschaffen, sollten eigentlich davon nicht zusätzlich auch noch profitieren.
Oh, das war jetzt schon ganz schön viel. Dann, ich habe diesen Antrag auch hier vorliegen. Also zum einen Qualität halt mehr selbstrecherchierte und gesellschaftlich relevante Berichte. Glaubst du wirklich, es scheitert im Lokalen an Personalstärke, dass vielleicht doch zu wenig recherchierte, selbst recherchierte Artikel erscheinen und doch mal eher so eine Pressemitteilung abgedruckt wird? Beobachtest du das oder ihr das in den Ausschüssen?
Wir beobachten das ja, weil klar, je weniger Leute in den Redaktionen sitzen, desto weniger Ausschussberichterstattung kann man machen und muss sich darauf verlassen, was dann eigentlich aus dem Rathaus nachher geschickt wird. Ich finde, das ist der falsche Weg. Da müssen wir selber das Ohr an der Zeit haben, vor Ort haben, genau hinhören und dann auch sehen, weil wir sind ja vor Ort dann vernetzt, kennen die Problematiken und können da den Finger in die Wunde legen, wo es dann wirklich auch geschieht. Aber wenn wir nicht mehr die Zeit haben oder nicht die Manpower haben, um dort selber uns ein Bild zu machen, dann fällt das halt hinten rüber. Und das ist eine Entwicklung, die mir nicht gefällt.
Also zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, Ausschüsse werden nicht mehr besucht, sondern dann wird hinterher abtelefoniert, was ist denn da entschieden worden, aber worüber sich die Leute vielleicht gestritten haben, kriegt ihr dann nicht unbedingt mit.
Genau, die Diskussion fällt hinten rüber und da ist ja meistens das Salz in der Suppe, was ich für die Berichterstattung brauche, die den Bericht erst interessant macht, wenn ich nachher nur das Ergebnis sehe. Klar, das kann ich mir per Pressemitteilung dann aus der Pressestelle des Rathauses schicken lassen, aber das ist nicht das, so wie ich mir Lokaljournalismus vorstelle.
Und du hast auch gerade gesagt, Personalstärke wäre für euch ein Kriterium. Also es soll x Redakteure für, keine Ahnung, 10.000 Einwohner geben im Gebiet. Hast du eine Ahnung, wie das zurzeit so ist?
Nee, also das haben wir noch nicht ausgerechnet, aber ich muss da kein Prophet sein, um zu sagen, dass das deutlich darunter liegt.
Also wenn ein Mensch irgendwie jeden Tag zwei Zeitungsseiten zumachen muss, also da hast du nicht viel Zeit zum selber recherchieren, sage ich jetzt mal.
Eigentlich gar keine.
Du hast gerade auch das Kriterium Tarifbindung genannt, das für diese Förderkriterien wichtig ist. Wir haben zwar gerade gesagt, auch tariflose Zeitungen halten sich so mehr oder weniger an der Erhöhung, aber wieso ist es dann trotzdem Wettbewerbsverzerrung? Kannst du das vielleicht nochmal erklären?
Ja, weil natürlich schon viele Verlage, die Kolleginnen und Kollegen dann weit unter den Tarifbedingungen, ich will nicht sagen einkaufen, aber beschäftigen. Das heißt, die müssen mehr Stunden für ihr Gehalt leisten, bekommen eigentlich in der Regel weniger Urlaubstage zugesprochen. Und jeder weiß ja, der in dem Job arbeitet, wie psychisch und physisch belastend das manchmal ist mit Abendterminen und, zum Teil auch unplanbare Termine, dass man da den Ausgleich entsprechend auch braucht. Die Bedingungen, die in den tariflosen Häusern gelten und angewandt werden, sind halt aus meiner Sicht unzureichend. Und man sieht ja auch an den Bewerbern, die sich auf Volontärstellen heute bewerben, dass die Zahl dann deutlich rückläufig ist. Früher war es dann so, dass auf einen Posten sicherlich mehrere hundert Bewerbungen kommen. Das ist heute längst nicht mehr bei den Tageszeitungen der Fall.
Ja, das mit den Volontärstellen, dass sich jetzt weniger Leute dafür bewerben, das sieht man ja nicht nur bei Tageszeitungen, sondern auch im Lokalfunk. Offenbar suchen sich junge Leute mehr Stellen, wo sie vielleicht bessere Aussichten haben und noch mehr verdienen können.
Genau. Das liegt ja auch sicherlich aber auch daran, dass auch die Verlage seit Jahren eigentlich oder seit Anfang der 2000er die Branche da ein bisschen kaputt reden, immer nur am Klagen sind, wie schlecht es ihnen eigentlich geht. Dabei sind auch die Verlage oder die meisten Verlage durch Kurzarbeit jetzt mit dem blauen Auge, zum Beispiel durch die Corona-Krise gekommen. Den Verlagen geht es eigentlich immer noch gut, natürlich nicht so wie in den 90er Jahren, wo das Geld eigentlich noch gesprudelt hat. Von daher denke ich, sind wir mit unseren Tarifforderungen sehr moderat und ich denke, da kommt man dann auch sicherlich zu einem Punkt, wo man dann ein gutes Ergebnis erzielen kann.
Jetzt ist es ja so, der Staat will Medienhäuser fördern, hast du ja eben gesagt, mit 220 Millionen in den nächsten Jahren. Wieso ist das eigentlich nötig? Wieso soll der Staat Medienhäuser fördern? Ich sage jetzt mal Stichwort systemrelevant.
Genau, das ist ja der Stichpunkt. Man hat gesehen, dass der Journalismus durchaus systemrelevant ist oder nicht nur durchaus, sondern auf jeden Fall systemrelevant ist. Und um diese vorhandenen Strukturen im Lokaljournalismus, das beobachten wir seit Jahren, dass immer mehr Lokalzeitungen zumachen, zusammengelegt werden. Da erodiert die Fläche und da muss gegengesteuert werden, wie ich schon mal vorher besprochen habe, weil sonst fehlt die Verästelung bis in die kleinsten Dörfer und Städte, um Themen aufzugreifen, weil das ja natürlich auch demokratierelevant ist, weil wir beobachten ja durchaus, dass wo es keinen Journalismus mehr gibt, keinen Lokaljournalismus mehr gibt, die Demokratiefeinde eigentlich leichte Hand haben, die Medien, die Politik oder den Staat zu diskreditieren.
Also du meinst, dass irgendwelche Behauptungen aufgestellt werden, die gar nicht mehr, wo gar nicht mehr gegengehalten wird, weil keine Journalisten da sind, die das vielleicht mal gerade rücken könnten?
Genau, Fake News, was man auch in den USA ja in der Amtszeit von Herrn Trump sehr deutlich sehen konnte, das ist ein Riesenproblem. Und das merken wir natürlich auch jetzt hier bei uns vor Ort, dass da immer mehr Nachrichten aufploppen, die eigentlich keine sind. Und da braucht es gut ausgebildete Journalistinnen und Journalisten, die da entsprechend recherchieren, klarstellen, einordnen und dann auch veröffentlichen, dass sich jeder ein gutes Meinungsbild machen kann.
Ich habe auch mal gelesen, es gibt eine Untersuchung in den USA, da gibt es ja ganz viele Städte und Regionen ohne eine eigene Tageszeitung, dass dann dort die Korruption steigt. Also bei der Verwaltung zum Beispiel.
Den Bericht kenne ich nicht, aber kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen. Das ist es ja, ne? Gerade jetzt auch, man hat es hier in der Maskenaffäre gesehen, was jetzt gerade in Deutschland aufgeploppt ist. Wenn das nicht Journalisten und Journalistinnen recherchieren und veröffentlichen, dann fällt sowas unter den Tisch und wird nie aufgedeckt und die Leute kommen damit durch.
Das wollen wir nicht. Vierte Gewalt als Journalismus sind wir ja nicht ohne Grund.
Genau.
Genau.
Und das wollen wir auch bleiben.
So ist es. Nun ist das ja schön, dass der DJV NRW so einen Antrag hat beim Gewerkschaftstag, den vielleicht auch verabschiedet. Aber was kann er dann machen? Also ich meine, ist ja schön, dass der DJV NRW so was fördert, dass die Bundesregierung was tun soll. Aber was passiert dann denn mit so einem Antrag?
Der Antrag dient dazu, den DJV-Bundesverband aufzufordern, sich bei dem im Bund zuständigen Stellen, das ist zum einen natürlich das Bundesministerium für Wirtschaft, für das Förderkonzept entsprechend einzusetzen und da diese qualitätssicheren Kriterien, die aus unserer Sicht wichtig sind, sprich Personalstärke, nicht nur in Hard- und Software zu investieren und, einzusetzen, damit Medienhäuser in die Lage versetzt werden, die noch vorhandenen Strukturen im Lokaljournalismus langfristig zu erhalten.
Wie groß sind da die Chancen? Was glaubst du? Macht Herr Altmaier das?
Also ich glaube schon, dass sonst würden wir es ja nicht versuchen, dass das völlig daneben ist. Also ich glaube schon, dass unsere Stimme da auch gehört wird. Ich hoffe es zumindest. Und dass man sich da dann ein entsprechendes Bild dann daraus zieht. Und ja, klar, die Verlegerverbände sind ja auch noch dabei, auf das Bundesministerium einzuwirken. Jeder macht da seine Lobbyarbeit. Aber das ist ja auch wichtig, damit insgesamt dann ein gutes Paket daraus geschnürt werden kann, damit da alle Seiten ein gutes Ergebnis raus erzielen, damit die 220 Millionen nicht irgendwo im Sand verlaufen und verfließen, sondern wirklich da ankommen, wo sie gebraucht werden, nämlich im Lokaljournalismus.
Das ist wohl wahr. Jetzt haben wir die ganze Zeit von Tageszeitungen gesprochen, wo du gesagt hast, die sind eigentlich durch diese Corona-Pandemie so halbwegs durchgekommen. Aber ich glaube, bei den Anzeigenblättern sieht es gerade ganz schlecht aus, oder?
Ja, also da sehen wir schon, dass diese Anzeigenblätter da schon verstärkt drunter leiden. Die Tageszeitungen, hatte ich ja schon mal gesagt, sind durch die Kurzarbeit gut da durchgekommen, aber Tageszeitungen sind auch zu rund 75% Abo finanziert. Die Anzeigenblätter, die voll durch Anzeigen finanziert sind, trifft das natürlich deutlich härter. Und so sind zum Beispiel im Kreis Coesfeld die Streiflichter eingestellt worden oder auch in Siegen ist ein Anzeigenblatt jetzt eingestellt worden. Das sind alles Anzeigenblätter, die zum Ippen Verlag gehören. Die sind vom Markt einfach still und heimlich verschwunden. Und damit stirbt schon wieder eine Stimme.
Und Journalisten sind ohne Job.
Genau.
Der DJV NRW hat das im Blick und versucht, was zu tun, dass Lokaljournalismus weiter gefördert wird. Und ein Weg dafür ist ja der Antrag, der gestellt wird beim Gewerkschaftstag des DJV NRW am 8. Mai. Da können übrigens alle Mitglieder mitdiskutieren. Das wird ein digitaler Journalistentag. Und ja, jetzt bist du ja schon 30 Jahre, glaube ich, dabei, wenn ich das richtig im Sinn hatte. Macht dir dein Job noch Spaß als Lokalzeitungsjournalist?
Ja, doch, uneingeschränkt. Das ist immer noch ein Traumberuf. Klar, man muss sich immer weiterbilden und man muss am Ball bleiben. Und die Entwicklung ist rasant, gerade jetzt zur Zeit mit Online und was da alles dazukommt. Der Beruf verändert sich. Wenn ich daran denke, dass ich meine ersten Berichte noch auf der Schreibmaschine getippt habe und Bilder im Labor selber entwickelt habe in der Lokalzeitung, das hat sich natürlich alles rasant entwickelt. Aber das macht ja auch Spaß. Das ist ja auch das Interessante an dem Beruf. Und deswegen kann ich mir für mich persönlich nichts anderes vorstellen.
Das ist doch schön.
Genau.
Vielen Dank, Jürgen Primus. Wir kennen uns ja aus der Zeit, als wir beide mal Mitglied im Landesvorstand waren des DJV NRW. Und da sind wir immer zusammen von Rheine aus zu den Vorstandssitzungen gefahren, schon ein bisschen her. Aber war schön, mal wieder mit dir zu reden.
Ja, Sascha, hat mich auch sehr gefreut. Bleib gesund und wir sehen uns hoffentlich bald in Natur wieder.
So ist es. Und viel Erfolg noch bei den Tarifverhandlungen.
Danke, ich gebe mir Mühe.
Alles klar. Tschüss, Jürgen.
Tschüss, Sascha. Ciao.
Das war aber noch nicht alles. Wir wollen euch auch noch handfeste Tipps mitgeben in Wissen mit Weihe, der Rechtsrubrik im DJV-Podcast. Dort beantwortet Christian Weihe, Justiziar des DJV NRW, in jeder Folge Fragen zu einem rechtlichen Thema. Gerade, da wird ja viel über Corona-Schnelltests gesprochen, die Arbeitgeber zur Verfügung stellen sollen und darüber, ob ich mich wirklich impfen lassen muss oder nicht, wenn der Arbeitgeber das will. Christian, wie sieht denn das aus? Darf ein Arbeitgeber wirklich Schnelltests oder Impfungen für die Beschäftigten einfach so anordnen?
Sascha, meist muss ich dir immer eine Anwaltsfrage sagen und sagen, es kommt drauf an oder man kann das so sehen oder man kann es so sehen. Aber bei Impfungen kann ich ein klares Nein geben. Keiner muss sich derzeit impfen lassen, wenn der Arbeitgeber das will. Und das gilt so lange, solange es noch keine gesetzliche Impfpflicht gibt. Und die gibt es im Moment nicht und die ist auch nicht vorgesehen.
Und wie ist das mit Schnelltests?
Ja, Sascha, da muss ich leider dann doch zur Anwaltsantwort hin und sagen, es kommt drauf an und man kann es so und so sehen. Es ist wohl so, kein Arbeitgeber kann wohl verlangen, dass Schnelltests durchgeführt werden. Das gibt es aber noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung dazu. Es wird diskutiert, und das macht vielleicht auch Sinn, dass ein Test dann vom Arbeitgeber verlangt werden kann, wenn der Betriebsrat dem vorher in der Betriebsvereinbarung zugestimmt hat. Aber ob das möglich ist, ist auch noch nicht gerichtlich geklärt. Das sind aber schon die ersten Verfahren bei Arbeitsgerichten anhängig.
Also das gilt, wenn es einen Betriebsrat gibt. Also dann kann es möglicherweise so eine Anordnung geben. Ohne Betriebsrat darf der Arbeitgeber das nicht anordnen, ist der aktuelle Stand. Sehe ich das richtig?
So ist der aktuelle Stand.
Okay, mal angenommen, es gibt so eine Anordnung mit Betriebsrat und ich will mich trotzdem nicht testen lassen. Kann mir der Arbeitgeber dann kündigen?
Wenn die Anordnung berechtigt war, wenn der Arbeitgeber das durfte, wenn die Gerichte entscheiden, ja, der Arbeitgeber kann verlangen, dass der Arbeitnehmer sich testen lässt, dann wäre eine beharrliche Testverweigerung, könnte dann sogar zur Kündigung führen. Hast du vollkommen recht, Sascha. Das wäre dann theoretisch möglich.
Das sollte man sich also gut überlegen, ob man das will oder nicht. Jetzt ist natürlich noch eine Frage, die bestimmt viele beschäftigt. Gehört denn das Schnelltesten zur Arbeitszeit? Sprich, bekomme ich für diese Zeit weiter Gehalt bezahlt, wenn ich da diese Viertelstunde warten muss, ob mein Ergebnis vorliegt oder nicht?
Wenn der Arbeitgeber den Test anordnet, dann gehört er auch zur Arbeitszeit. Bei der Impfung, wenn ich mich impfen lasse, sieht das anders aus. Oder wenn ich mich freiwillig testen lasse, sieht es auch anders aus. Aber wenn ich mich impfen lasse, dann kann man darüber reden, ob der Arbeitgeber vielleicht trotzdem Entgelt zahlen muss. Nämlich deshalb, weil das eine kurzfristige Verhinderung ist. Und bei kurzfristiger Verhinderung, sieht das bürgerliche Gesetzbuch vor, muss der Arbeitgeber weiter Gehalt zahlen. Es ist leider so, dass das in Tarifverträgen, aber auch in Arbeitsverträgen anders geregelt werden kann. Und das wird auch ganz oft gemacht, also nicht speziell dann zur Impfung, sondern generell wird gesagt, bei kurzfristiger Verhinderung, zum Beispiel bei Arztbesuchen, muss der Arbeitgeber nicht weiter bezahlen. Und dann gilt das Gleiche für die Impfung auch.
Aha, also impfen muss er nicht, wenn ich aber irgendwie Schnelltest angeordnet habe, dann ja.
Genau, wenn ich das verlange, dann ist das auch Arbeitszeit.
Also gut, damit haben wir hoffentlich alle Unklarheiten beseitigt zum Thema Corona-Schnelltest und Impfungen. Und wer noch Fragen hat, kann sich gerne an die Justiziare des DJV NRW wenden, nicht wahr?
Wir freuen uns, Sascha.
Alles klar. Dankeschön, Christian Weih, Justiziar des DJV NRW.
Danke, tschüss.
Tschüss. Und der nächste Podcast dieser Reihe erscheint am 11. Mai. Im Juni gibt es dann wieder den Lokalfunk-Podcast auf einer Welle. Die Podcasts des DJV NRW jeden zweiten Dienstag im Monat. Und das war die dritte Folge von Ohne Block und Bleistift, der DJV-Podcast für NRW. Ich bin Sascha Fobbe. Tschüss, bis zum nächsten Mal.